Dem Kränkelnden verordnet der Arzt vernünftigerweise Veränderung der Luft und Umgebung. Dem Himmel sei Dank, hier ist nicht die ganze Welt. Manche Pflanze wächst nicht in Neuengland und der Spottvogel wird selten hier gehört. Die Wildgans ist mehr Weltbürger als wir. Sie frühstückt in Kanada, speist in Ohio zu Mittag und streicht in einem Sumpfgebiet des Südens ihr Gefieder für die Nacht glatt. Selbst der Büffel hält in gewissem Maß mit den Jahreszeiten Schritt und weidet auf den Wiesen von Colorado nur so lange, bis grüneres, schmackhafteres Gras ihn am Yellowstone erwartet. Und doch glauben wir, dass unserem Leben Grenzen gezogen sind und unser Schicksal entschieden ist, wenn das Geländer niedergerissen und seine Steinmauer um unsere Farm gezogen ist. Wenn du zum Gemeindeschreiber gewählt worden bist, so kannst du natürlich diesen Sommer nicht nach Feuerland gehen, nichtsdestoweniger aber unter Umständen in das Land des höllischen Feuers. Das Weltall ist weiter als der Blick, den wir davon haben. Dennoch sollten wir öfter wie neugierige Passagiere nach dem Heckbord unserer Barke sehen und uns nicht wie dumme Matrosen auf der Reise damit beschäftigen, Werk zu zupfen. Unsere Reise ist nichts als ein großes im Kreis herumfahren und die Doktoren verschreiben nur gegen Hautkrankheiten. Der eine geht nach Südafrika, um Giraffen zu jagen, aber sicherlich ist das nicht das Wild, dem er eigentlich nachzujagen hat. Wie lange, sagt mir doch, würde ein Mensch Giraffen jagen, wenn er könnte? Auch die Jagd auf Schnepfen und Auerhähne ist ein prächtiger Sport. Doch denke ich, es wäre eine edlere Jagd, sich selbst zu schießen. Nach innen kehr dein Aug, und du wirst finden an 1000 unerforschte Regionen. Bereise sie und werde wohlbewandert in deiner eigenen Heimatweltenkunde. Was gilt mir Afrika, was der Westen? Ist nicht unser Inneres weiß auf der Karte, wenn es sich schon bei der Entdeckung schwarz zeigen mag wie die Küste? Ist es die Quelle des Nil, des Niger, des Mississippi oder die nordwestliche Durchfahrt um unseren Kontinent, die wir finden möchten? Sind das die Probleme, welche das Menschengeschlecht am nächsten berühren? Ist Franklin der einzige Mann, dessen Spur man verlor, dass seine Frau so darauf aus ist, ihn zu finden? Weiß Herr Grinnell, wo er selber ist? Seid lieber der Mungo Park, Lewis, Clark und Frobisher, eure eigenen Ströme und Meere. Erforscht eure eigenen höheren Breitengrade, mit Schiffsladungen voll konservierten Fleisches, wenn nötig, um euch zu ernähren, und türmt die leeren Büchsen himmelhoch als Signal. Wurde die Fleischkonservierung nur erfunden, um Fleisch zu konservieren? Nein, seid für ganze Kontinente, für die Welten in euch selbst ein Kolumbus und eröffnet neue Straßen, nicht für den Handel, sondern für die Gedanken. Jeder Mensch ist ein Herrscher eines Reiches, neben welchem das irdische Reich des Zaren nur ein vom Eis zurückgelassenes Häuflein Erde ist. Und doch gibt es Patrioten, die keinen Selbstrespekt haben und das Größere dem Geringeren zum Opfer bringen. Sie lieben den Boden, der zu ihrem Grabe wird, haben aber keine Sympathie für den Geist, der noch immer ihren Staub belebt. Patriotismus ist eine Made in ihrem Kopf. Was bedeutet jene Expedition zur Erforschung der Südsee mit all ihrem Aufwand, wenn nicht die indirekte Anerkennung der Tatsache, dass es in der moralischen Welt Kontinente und Meere gibt, in welchen jeder Mensch eine von ihm selbst noch unerforschte Bucht oder Landung ist. Dass es aber leichter ist, 1000 Meilen weit in einem Regierungsschiff mit 500 Männern und Jünglingen durch Kälte, Stürme und Kannibalen zu segeln, als die eigene See zu erforschen, den Atlantischen oder stillen Ozean der eigenen Einsamkeit. Es ist nicht der Mühe wert, um die Welt zu gehen, um die Katzen in Sansibar zu zählen. Und dennoch tue selbst dies, bis du etwas Besseres zu tun vermagst. Und du findest vielleicht ein Sümmesloch, durch welches du schließlich in das Innere dringst. England und Frankreich, Spanien und Portugal, die Goldküste und die Sklavenküste, alle grenzen an dies eigene Meer. Aber keines ihrer Schiffe hat sich noch auf die hohe See gewagt, obgleich dies zweifellos der direkte Weg nach Indien ist. Willst du alle Sprachen sprechen und die Sitten aller Völker kennenlernen? Willst du weiter reisen als je ein Reisender? Willst du mit allen Himmelsstrichen vertraut sein und machen, dass die Sphinx ihr Haupt an einem Stein zerschmettere, so folge der Vorschrift des alten Philosophen. Erkenne dich selbst. Hier bedarf es des Auges, der Nerven. Nur die Besiegten und Deserteure ziehen in den Krieg, Feiglinge, welche durchbrennen und Handgeld nehmen. ziehe jetzt fort auf jener längsten westlichen Straße, welche nicht am Mississippi oder an dem stillen Ozean ihr Ende findet und auch nicht nach einem abgenützten China oder Japan führt, sondern auf einer direkten Tangente dieser Sphäre sich fortsetzt. Ziehe hin im Sommer und Winter bei Tag und Nacht, wenn die Sonne und der Mond und zuletzt auch die Erde untergeht. Man sagt von Mirabeau, er habe sich auf Straßenräuberei verlegt, um sich zu vergewissern, welcher Grad von Entschlossenheit nötig sei, sich in nachdrückliche Opposition zu den heiligsten Gesetzen der Gesellschaft zu setzen. Er erklärt, dass ein Soldat, der in den Reihen kämpft, nicht halb so großen Mutes bedürfe wie ein Wegelagerer, dass Ehre und Religion niemals einem wohlüberlegten, festen Entschluss im Wege gestanden sind. Das war männlich, und doch war es Torheit, vielleicht Wahnsinn. Ein vernünftiger Mensch wird sich oft genug in nachdrücklicher Opposition zu dem finden, was man so die heiligsten Gesetze der Gesellschaft nennt, aus Gehorsam gegen noch heiligere Gesetze und vermag seine Entschlossenheit ohne Umwege auf die Probe zu stellen. Es ist nicht Sache des Mannes, der Gesellschaft gegenüber eine solche Haltung anzunehmen, sondern in jedweder Haltung zu beharren, in welche er sich durch den Gehorsam gegen die Gesetze seines Seins versetzt findet. Diese werden nie im Gegensatz zu einer gerechten Regierung stehen, wenn er zufälligerweise eine solche finden sollte. Ich verließ den Wald aus einem ebenso guten Grunde, als ich ihn aufgesucht hatte. Vielleicht meinte ich, dass ich noch verschiedene Leben zu leben habe und für dieses keine Zeit mehr aufwenden könne. Es ist merkwürdig, wie leicht und unmerklich wir in eine besondere Route geraten und uns daraus eine Routine machen. Ich hatte noch keine Woche dort gewohnt, als meine Füße schon zum Teichufer einen Pfad ausgetreten hatten, und obgleich das 5 bis 6 Jahre her ist, ist er immer noch deutlich sichtbar. Ich fürchte allerdings, dass andere darauf gerieten und halfen, ihn offen zu halten. Die Oberfläche der Erde ist weich und nimmt leicht den Eindruck der Menschenfüße an, ebenso ist es mit den Pfaden, auf denen der Geist wandert. Wie abgenutzt und staubig müssen dann die Landstraßen der Welt sein, wie tief die Geleise der Tradition und Konformität. Ich wollte kein Kabinenbillett nehmen, sondern lieber vor dem Mast auf dem Deck der Welt stehen, denn da konnte ich am besten das Mondlicht zwischen den Bergen sehen. Ich will auch jetzt nicht unter Deck gehen. Das eine wenigstens lernte ich bei meinem Experimente. Wenn jemand vertrauensvoll in der Richtung seiner Träume vorwärts schreitet und danach strebt, das Leben, das er sich einbildete, zu leben, so wird er Erfolge haben, von denen er sich in gewöhnlichen Stunden nichts träumen ließ. Er wird mancherlei hinter sich lassen, wird eine unsichtbare Grenze überschreiten. Neue, allgemeine und freiere Gesetze werden sich um ihn und in ihm bilden, oder die alten werden ausgedehnt und zu seinen Gunsten in freierem Sinne ausgelegt werden. Es wird ihm vergönnt sein, unter Wesen einer höheren Seinsordnung zu leben. In dem Verhältnis, wie er sein Leben vereinfacht, werden die Gesetze des Weltalls weniger verwickelt erscheinen. Und Einsamkeit wird nicht Einsamkeit, Armut nicht Armut, Schwäche nicht Schwäche sein. Hast du Luftschlösser gebaut, so braucht deine Arbeit nicht verloren zu sein. Eben dort sollten sie sein. Jetzt lege das Fundament darunter. Es war einmal ein Künstler in der Stadt Kuru, der nach der Vollkommenheit strebte. Eines Tages kam es ihm in den Sinn, einen Stab zu machen. Nachdem er sich darüber klar geworden war, dass bei einem vollkommenen Werk die Zeit nicht in Betracht komme, sprach er zu sich selbst: Er soll in jeder Beziehung vollkommen werden. Und wenn ich sonst nichts in meinem Leben mehr tun sollte. Sogleich ging er in den Wald, um das Holz zu suchen, fest entschlossen, dass der Stab nicht aus unpassendem Material hergestellt werden solle. Und während er suchte und einen Stock um den anderen verwarf, verließen ihn all seine Freunde, denn sie wurden alt über ihre Arbeit und starben. Er aber wurde nicht um einen Augenblick älter. Die Einfachheit seines Vorhabens und Entschlusses und seine hohe Frömmigkeit begabten ihn, ohne sein Wissen, mit dauernder Jugend. Da er mit der Zeit keinen Pakt machte, so blieb sie aus seinem Wege und seufzte nur aus der Ferne nach ihm, weil sie ihm nichts anhaben konnte. Ehe er einen in jeder Beziehung passenden Stock gefunden hatte, war die Stadt Kuru zur moosbewachsenen Ruine zerfallen, und er setzte sich auf einen ihrer Erdhügel, um den Stab zu schälen. Ehe er ihm die richtige Form gegeben hatte, war die Dynastie der Kandahare zu Ende gegangen. Mit der Spitze des Stockes schrieb er den Namen des Letzten dieses Geschlechts in den Sand und nahm dann wieder die Arbeit auf. Als er den Stock geglättet und poliert hatte, war Kalpa nicht mehr der Polarstern. Und ehe er den Beschlag vollendet und den Griff mit kostbaren Steinen geschmückt hatte, war Brahma oft erwacht und wieder eingeschlummert. Doch was verweile ich bei diesen Dingen? Als er die letzte Hand an sein Werk legte, da breitete es sich vor den Augen des erstaunten Künstlers zur schönsten aller Schöpfungen Brahmas aus. Er hatte ein neues Weltsystem geschaffen, indem er einen Stab schuf, eine Welt des reinsten Ebenmaßes, in welcher schönere und glorreichere Städte und Dynastien die Stelle der alten, vergangenen eingenommen hatten. Und jetzt sah er an der Menge der Späne, die noch frisch zu seinen Füßen lagen, dass für ihn und seine Arbeit das frühere Verrinnen der Zeit eine Täuschung gewesen und nicht mehr Zeit vergangen war, als nötig ist, dass ein Funken aus dem Haupte Brahmas herabfalle und den Zunder eines Menschengehirnes in Brand setzte. Das Material war rein und seine Kunst war rein. Wie konnte das Ergebnis anders sein als wunderbar? Kein Aussehen, das wir einer Sache geben können, wird uns schließlich so viel nützen wie die Wahrheit. Sie allein trägt sich gut. Meistens sind wir nicht dort, wo wir hingehören, sondern in einer falschen Position. Infolge einer gewissen Schwachheit unserer Natur nehmen wir einen Fall an, versetzen uns hinein und sind so zu gleicher Zeit in zwei Fällen, aus denen es doppelt schwierig ist, wieder herauszukommen. In lichten Momenten betrachten wir nur die Tatsachen, den Fall, welcher vorhanden ist. Sage, was du zu sagen hast, nicht, was du sagen solltest. Jede Wahrheit ist besser als Flunkern. Till Eulenspiegel stand unter dem Galgen und wurde gefragt, ob er etwas zu sagen habe. »Sagt den Schneidern«, sprach er, »sie sollten nicht vergessen, vor dem ersten Stich einen Knopf in den Faden zu machen.« Das Gebet seines Gefährten ist vergessen. Wie niedrig auch dein Leben sein mag, tritt ihm entgegen und lebe es. Weich ihm nicht aus und gib ihm keine Schimpfnamen. Es ist nicht so schlecht wie du. Er sieht am ärmsten aus, wenn du am reichsten bist. Der Krittler findet auch am Paradiese etwas zu bekritteln. Liebe dein Leben, so arm es ist. Du kannst schöne, ergreifende, herrliche Stunden in einem Armenhaus verleben. Die untergehende Sonne wird von den Armenhausfenstern so hell zurückgestrahlt wie von des Reichen Behausung. Vor jener Tür schmilzt der Schnee im Frühling zur selben Zeit. Ich kann nicht einsehen, warum ein stilles Gemüt hier nicht ebenso zufrieden leben, nicht ebenso fröhliche Gedanken haben sollte wie in einem Palaste. Die Gemeindearmen scheinen mir oft das unabhängigste Leben von allen zu führen. Vielleicht sind sie einfach groß genug, mit ungemischten Gefühlen empfangen zu können. Die meisten denken, dass sie darüber erhaben seien, von der Gemeinde unterstützt zu werden. Doch sind sie öfter nicht darüber erhaben, sich durch unehrliche Mittel zu erhalten, was für eine größere Schande gehalten werden sollte. Hege die Armut wie ein Gartenkräutlein, wie Salbei. Gib dir nicht viel Mühe, neue Sachen anzuschaffen, weder Kleider noch Freunde. Wende die Alten. Wende dich zurück zu ihnen. Die Dinge ändern sich nicht, wir ändern uns. Verkaufe deine Kleider und behalte deine Gedanken. Gott wird dafür sorgen, dass es dir nicht an Gesellschaft fehle. Wenn ich mein Leben lang wie eine Spinne auf eine Speicherecke angewiesen wäre, so wäre, solange ich meine Gedanken bei mir hätte, die Welt für mich gerade so groß. Der Philosoph sprach, eine Armee von 3 Divisionen kann man den Führer nehmen und sie so in Verwirrung bringen. Dem verworfensten und gemeinsten Menschen kann man seinen Gedanken nicht nehmen. Suche nicht so ängstlich, dich zu entwickeln, dich vielen Einflüssen zu unterwerfen, welche ihr Spiel mit dir treiben. Das ist alles Verschwendung. Demut offenbart gleich der Dunkelheit das himmlische Licht. Die Schatten der Armut und der Niedrigkeiten ziehen sich um uns zusammen. Und siehe, die Schöpfung spannt sich vor unseren Blicken. Wir werden oft daran erinnert, dass, wären uns die Schätze eines Krösus gegeben, unsere Bestrebungen doch noch die gleichen, unsere Mittel in allem Wesentlichen dieselben bleiben müssten. Ist dir ferner dein Spielraum durch Armut eingeschränkt, kannst du dir zum Beispiel keine Bücher und Zeitschriften kaufen, so bist du nur auf die bedeutendsten und richtigsten Erfahrungen beschränkt, bist darauf angewiesen, dich an diejenigen Stoffe zu halten, die den meisten Zucker und das meiste Stärkemehl abgeben. Nahe am Knochen ist das Leben am wohlschmeckendsten. Du bist davor geschützt, dich in Kleinigkeiten zu zersplittern. Kein Mensch verliert jemals auf einer niedrigen Stufe durch Großmut auf einer höheren. Überflüssiger Reichtum kann nur Überflüssiges erkaufen. Die Lebensbedürfnisse der Seele kosten kein Geld. Ich lebe in dem Winkel einer bleiernen Mauer, in deren flüssige Masse ein wenig Glockenmetall gegossen wurde. Oft dringt in meine Mittagsruhe ein wirres Schellengetön von draußen an mein Ohr. Es ist der Lärm meiner Zeitgenossen. Meine Nachbarn erzählen mir von ihren Abenteuern mit berühmten Herren und Damen, mit welch interessanten Menschen sie bei Tisch zusammenkamen. Doch diese Dinge interessieren mich nicht mehr als der Inhalt der Tageszeitung. Das Interesse und die Konversation drehen sich hauptsächlich um Kleider und Sitten. Aber eine Gans bleibt eine Gans. Mag man sie anziehen, wie man will. Sie erzählen mir von Kalifornien und Texas, von England und Indien, von dem ehrenwerten Herrn so und so aus Georgia oder Massachusetts, von lauter vorübergehenden, flüchtigen Erscheinungen, bis ich aus ihrem Hofe davonlaufen möchte wie der Mamelukenbei. Ich liebe es, in meiner Wohnstadt zu sein, nicht an hervorragender Stelle in Pomp und Gala mit der Prozession zu ziehen, sondern mit dem Schöpfer des Weltalls selbst, sofern es mir gestattet ist, Hand in Hand zu wandeln. Nicht in diesem rastlosen, nervösen, geschäftigen, läppischen 19. Jahrhundert zu leben, sondern meinen Gedanken überlassen, abseits zu stehen oder zu sitzen, während es vorüberzieht. Was feiern die Menschen beständig? Alle sind sie Mitglieder eines Veranstaltungskomitees und erwarten stündlich von irgendjemand eine Rede. Gott ist nur der Präsident des Tages und Webster sein Wortführer. Ich liebe es abzuwägen, mich zu fassen und mich dem zuzuwenden, von dem ich mich am stärksten und rechtmäßigerweise angezogen fühle. Nicht an den Waagbalken zu hängen und mir Mühe zu geben, leichter zu wiegen. Nicht einen Fall anzunehmen, sondern den Fall zu nehmen, der ist. Den einzigen Pfad zu wandeln, auf dem ich gehen kann, und den, auf welchem mir keine Macht widerstehen kann. Es gewährt mir keine Befriedigung, einen Bogen zu wölben, ehe ich ein festes Fundament dazu gelegt habe. Es gibt überall einen festen Boden. Wir lesen von dem Reisenden, der den Knaben fragte, ob der Sumpf einen harten Grund habe. Der Knabe antwortete, er hätte einen. Kurz darauf sank das Pferd des Reisenden bis zum Sattelgurt ein, und er sagte zu dem Knaben, »Ich glaubte, du sagtest, dieser Sumpf habe einen harten Grund.« »Das hat er auch«, antwortete jener, »aber ihr habt noch nicht die Hälfte des Weges bis dahin zurückgelegt.« So geht es mit den Sümpfen und Flugdünen der Gesellschaft. Das ist aber ein alter Knabe, der das weiß. Nur was bei einer gewissen, seltenen Übereinstimmung der Dinge gedacht, gesagt und getan wird, ist gut. Ich möchte nicht zu denen gehören, die törichterweise in bloßen Bewurf den Nagel zu schlagen pflegen. So etwas könnte mir eine schlaflose Nacht machen. Gebt mir einen Hammer und lasst mich nach den Furchen fühlen. Verlass dich nicht auf Kitt. Schlag den Nagel ein und verbolze ihn so gewissenhaft, dass du, wenn du nachts aufwachst, mit Befriedigung an deine Arbeit denken kannst. Eine Arbeit, zu welcher du getrost die Musen anrufen darfst. So wird Gott dir helfen, so allein. Jeder eingetriebene Nagel sollte gleich einer Niete in der Maschine des Weltalls sein, deren Arbeit du beförderst. Lieber als Liebe, als Geld, als Ruhm, gebt mir Wahrheit. Ich saß an einer Tafel, wo köstliche Speisen und Weine im Überfluss nebst willfähriger Bedienung zu finden waren, aber Aufrichtigkeit und Wahrheit gab es nicht. Und hungrig stand ich auf von dem ungastlichen Tisch. Die Gastlichkeit war so kalt wie das Speiseeis. Mich deuchte, es bedürfe des Eises nicht, um es zum Gefrieren zu bringen. Sie erzählten mir von dem Alter des Weines und der Berühmtheit des Weinberges, ich aber musste an einen älteren, einen neueren und reineren Wein denken, an einen herrlicheren Weinberg, den sie nicht besaßen und nicht kaufen konnten. Der Aufwand, das Haus, die Anlagen, die Bewirtung galten mir nichts. Ich besuchte den König, aber der ließ mich in der Halle warten und benahm sich wie ein Mann, der zur Gastfreundschaft nicht befähigt ist. Es war einmal ein Mann in meiner Nachbarschaft, der wohnte in einem hohlen Baum. Sein Benehmen war wahrhaft königlich. Es wäre besser gewesen, ich hätte ihn besucht. Wie lange sitzen wir noch unter unseren Säulenhallen und üben uns in trägen, verschimmelten Tugenden, welche durch jede Arbeit beschämt werden? Wie wenn einer seinen Tag mit Langmut anfangen wollte, sich einen Mann dingte, um seine Kartoffeln zu hacken, und nachmittags hinausginge, um christliche Demut und Milde in wohlüberlegter Güte auszuüben. Denke an den chinesischen Hochmut und die flache Selbstgefälligkeit der Menschen. Diese Generation tut sich etwas darauf zugute, die letzte eines berühmten Geschlechtes zu sein und spricht in Boston, London, Paris und Rom mit Genugtuung, indem sie ihrer alten Abstammung gedenkt, von ihren Fortschritten in Kunst, Wissenschaft und Literatur. Da gibt es Berichte der philosophischen Gesellschaften und öffentliche Lobreden auf große Männer. Es ist der gute Adam, der seine eigene Tugend bewundert. Ja, wir haben große Taten vollbracht und göttliche Lieder gesungen, welche nie sterben werden. Das heißt, solange wir uns ihrer erinnern können. Die gelehrten Gesellschaften und großen Männer Assyriens, wo sind sie? Was für jugendliche Forscher und Philosophen wir sind. Unter meinen Lesern ist nicht einer, der schon ein ganzes Menschenleben gelebt hätte. Das sind möglicherweise erst die Frühlingsmonate im Leben des Menschengeschlechtes. Sollten wir wirklich die 7 Jahre dauernde Juckkrankheit gehabt haben? Die alle 17 Jahre kommende Heuschreckenplage steht in Concord noch aus. Nur ein Häutchen der Kugel, auf welcher wir leben, ist uns bekannt. Die meisten haben weder 6 Fuß unter die Oberfläche hineingegraben, noch sind sie ebenso hoch darüber in die Höhe gesprungen. Wir wissen nicht, wo wir sind. Überdies liegen wir fast unsere halbe Zeit im festen Schlafe. Dennoch halten wir uns für gescheit und haben eine festgefügte Ordnung auf der Oberfläche. Ja, wir sind tiefe Denker, wir sind strebsame Geister. Ich stehe über dem Insekt, das zwischen den Tannennadeln auf dem Waldboden hinkriecht und versucht, sich vor mir zu verbergen. Und als ich mich frage, warum es so bescheidenen Sinnes ist und sich vor mir versteckt, der ich doch vielleicht sein Wohltäter zu sein und seinem Geschlecht wertvolle Mitteilungen zu machen vermöchte, werde ich an den großen Wohltäter, den größeren Geist erinnert, der über mir steht, dem menschlichen Insekt. Unaufhörlich fließt Neues in die Welt hinein und doch dulden wir unglaubliche Stumpfheit. Ich brauche nur daran zu erinnern, was für Predigten man noch in den aufgeklärtesten Ländern anhört. Wir haben Worte wie Freude und Schmerz, sie sind aber nichts als Litaneiballast und werden in näselndem Ton gesungen, während wir an das Gewöhnliche und Gemeine glauben. Wir meinen, wir könnten nur die Kleider wechseln. Man sagt, das britische Reich sei sehr groß und angesehen. Und die Vereinigten Staaten seien eine Großmacht ersten Ranges. Wir glauben nicht, dass hinter jedem Menschen eine Flut steigt und fällt, die das britische Reich gleich einem Span hinausschwemmen könnte, wenn dieser Mensch es im Sinne hegte. Die Regierung der Welt, in der ich lebe, ward nicht wie die von Großbritannien während der Konversation nach einem Dinner beim Weine zusammengestellt. Das Leben in uns ist gleich dem Wasser im Flusse. Es mag dies Jahr höher steigen als seit Menschengedenken und das durstende Hochland überschwemmen. Gerade dieses ist vielleicht das ereignisreiche Jahr, das all unsere Bisamratten ersäuft. Es war nicht überall trockener Boden, wo ich lebe. Ich sehe weit im Lande die Dämme, welche der Fluss früher bespülte, ehe die Wissenschaft anfing, seine Überschwemmungen aufzuzeichnen. Wir alle haben die Geschichte von dem kräftigen, schönen Käfer gehört, der aus der trockenen Platte eines alten Tisches aus Apfelbaumholz herauskam. Der Tisch hatte 60 Jahre lang in der Küche eines Farmers erst in Connecticut und dann in Massachusetts gestanden. Der Käfer kroch aus einem Ei, das, nach den darüberliegenden Ringen zu schließen, viele Jahre vorher in den lebenden Baum gelegt worden war. Mehrere Wochen lang hörte man ihn nagen, nachdem er möglicherweise durch die Hitze eines Teekessels ausgebrütet worden war. Wer fühlt sich nicht in seinem Glauben an Auferstehung und Unsterblichkeit gestärkt, wenn er dies hört? Vielleicht liegt seit Jahrtausenden unter den vielen konzentrischen, verholzten Schichten des trockenen Lebens der Gesellschaft ein Ei, das zuerst in den Splint des grünen, lebenden Baumes gelegt wurde, der sich dann darüber anscheinend zum balsamischen Grabe schloss. Wer weiß, welch schönes, beschwingtes Leben es barg, das jetzt vielleicht seit vielen Jahren die erstaunte Menschenfamilie nagen hört, wenn sie um die festliche Tafel versammelt ist, und das dann plötzlich aus der Gesellschaft alltäglichstem, abgenütztestem Möbel hervorkommt, um sich seines vollkommenen Sommerdaseins endlich zu erfreuen. Ich sage nicht, dass Hinz oder Kunz das alles verwirklichen wird. Dieser Morgen ist so beschaffen, dass ihn das bloße Verrinnen der Zeit nie veranlassen wird, heraufzudämmern. Das Licht, das unsere Augen erlöschen macht, ist Dunkelheit für uns. Nur der Tag bricht an, für den wir wach sind. Noch mancher Tag hart des Anbruchs. Die Sonne ist nur ein Morgenstern.